wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ob dieses Zitat nun von Schiller oder Stromberg kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Einen Funken Wahrheit hat es trotzdem. Denn speziell in der sich schnell entwickelnden IT- und Softwarewelt ist das Thema Leveling Up, Lifting Up, Skilling Up oder die ganz klassische Weiterbildung unabdingbar. Dabei geht es nicht nur um das Besserwerden im eigentlichen Handwerk, wie der Softwareentwicklung, Data Science oder ähnlichem, sondern auch um die Persönlichkeit und Soft Skills, wie zum Beispiel Kommunikation. Obwohl die Soft Skills heutzutage auch irgendwie die wahren Hard Skills sind. Egal. Aber nun die große Frage. Wie hebe ich mein Team auf das nächste Level? Wie kann ich meine Mitarbeiter unterstützen, sich aktiv weiterzuentwickeln? Was kann ich als direkter Kollege tun? Denn dieses Thema betrifft nicht nur Leads, sondern auch dich als Individual Contributor ohne Personalverantwortung. Denn spätestens, wenn sich deine Managerin noch nicht um deine Weiterbildung kümmert, geben wir dir in dieser Episode ein paar Tipps, wie du auch deine Managerin in die richtige Richtung bewegen kannst. Denn denk immer dran, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wir legen los, ab geht's, viel Spaß. Episode 168. Herzlich willkommen. Dieses Mal geht's um dich. Um das Thema Leveling Up, Lifting Up, Skilling Up. Und dieses Thema hat der Wolfgang mir mitgebracht, beziehungsweise gepitcht. Und jetzt, Wolfgang, möchte ich von dir wissen, warum hast du dieses Thema mitgebracht? Warum sprechen wir genau darüber heute?
Danke für diesen Start. Da kann ich die Übersteuerung gleich in meinem Editing-Programm mitdenken und die ganze Lautstärkenanpassung. Danke mal dafür, Andi. Aber um mal positiv zu bleiben, warum dieses Thema eigentlich so relevant ist, ist mir eigentlich gerade kürzlich wieder gekommen, weil ich mit einem alten Freund zusammengesessen bin, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und der hat gemeint, er hatte jetzt unseren Podcast angefangen zu hören und gerade die Management-Episoden gefallen ihm so gut, weil er hat gerade ein Team übernommen, ein kleines Team und hat 101s eingeführt. Und er hört jetzt diese ganzen Management-Episoden und fragt sich eigentlich, ob man da nicht noch mehr machen kann oder was da wichtig ist. Und ich glaube, einen Punkt, der für die ganzen Seniors, Tech-Leads und Engineering-Manager extrem wichtig ist und den wir noch nie so im Detail behandelt haben, ist eigentlich Leveling Up und Lifting Up, weil es einfach zum Job dazugehört, wenn man senioriger wird und ein bisschen weiter von der Technik abdriftet, eben in Richtung Leadership.
Hol mich mal ab. Was heißt Leveling Up? Was heißt Lifting Up? Ich bezweifle, dass wir über das Aufzugfahren sprechen.
Ich habe in der Vorbereitung lange gesucht, ob es einen Unterschied zwischen den zwei Begriffen gibt, Leveling Up und Lifting Up, weil man liest die oft und gefühlt hätte ich gesagt, es gibt einen Unterschied, aber ich habe dann lange gesucht und habe eigentlich keinen Unterschied gefunden, weil diverse Quellen eigentlich, wenn man zu dem Begriff liest, immer dasselbe erwähnen, also das kontinuierliches Lernen, wie man Leute weiterentwickelt, wie man ihnen hilft, weiterzuentwickeln, was für Tools da gibt, zum Beispiel Delegieren eben oder die ganze Knowledge-Sharing-Geschichte, da haben wir schon eine eigene Episode dazu gemacht. Also wie schafft man es, den Leuten eine Umgebung zu geben, wo sie sich selber gut weiterentwickeln können, so wie sie das gerne hätten und eben nicht die Firma verlassen. Weil das ist ja auch so ein großes Problem, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Alle fangen so an zu überlegen, wie geht's mir in der Firma? Kann ich mich dort weiterentwickeln? Und ganz oft ist es ja einer der Hauptpunkte, mein Manager steht mir im Weg, mein Manager hilft mir nicht weiter, mein Manager ermöglicht mir nicht, dieses Umfeld zu haben, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und dann verlassen Leute ganz gerne die Firma, weil das heißt ja immer so schön, man verlässt nicht die Firma, sondern den Manager. Und das trifft leider ganz oft zu. Und diese Episode soll eigentlich dagegen wirken, dass Leute eben dieses Umfeld vorfinden und einen Spaß haben und sich weiterentwickeln können.
Es geht also in dieser Episode darum, was ein Senior, ein Tech Lead und ein Engineering Manager und oder tun kann, um seine bzw. ihre Leute weiterzuentwickeln, zu fördern und Co. Ist das korrekt?
Beziehungsweise alle anderen Personen, die in dem Team dafür verantwortlich sind oder da mitwirken können. Also es muss gar nicht der Tech-Lead sein oder eine Engineering-Managerin. Es können natürlich einfach auch Leute sein, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, schon länger in der Firma sind und im Team einfach diese Atmosphäre schaffen und dieses Setting schaffen und sich gegenseitig dabei unterstützen, weiterzukommen, zu wachsen, wenn man den englischen Term mit reinbringen will, aber sich weiterentwickeln, ja.
Was heißt denn weiterentwickeln? Heißt das jetzt, ich werde eine bessere Programmiererin? Heißt das jetzt, geht's da auf die Persönlichkeitsentwicklung? Heißt das, ich muss in Zukunft mehr Arbeit machen? Also von welcher Entwicklung reden wir hier? Hard Skills, Soft Skills, Hard Soft Skills?
Legacy verdient das Geld. Das ist unser Motto im Podcast.
Unser Episodensponsor OnOffice arbeitet seit 20 Jahren an dem marktführenden CRM für Immobilienprofis und sieht Legacy als stabilen Code. Von den 60 EntwicklerInnen bei OnOffice durften wir bereits einige auf einer großen Open-Source-Konferenz kennenlernen. Und eins kann ich dir bestätigen, einen innovativen und coolen Team-Spirit. Die offene Firmenkultur zeigt sich auch in der Selbstständigkeit der Entwicklungsteams. So hat jedes Produktentwicklungsteam Code- und Skill-Ownership und priorisiert das Backlog, Innovation und Neuentwicklung komplett selbst. Qualitätsinitiativen wie Design Principle Checks, um zum Beispiel Designschwächen aufzudecken, und Extreme Programming gehören dabei zum Entwickleralltag. Zur Verstärkung sucht OnOffice vorrangig Software- und native App-Entwicklerinnen in verschiedenen Jobrollen für ihren Stack GitLab, Kotlin, PHP 8, GraphQL, Vue.js und MariaDB. Alle offenen Positionen findet ihr unter engineeringkiosk.dev/onoffice oder in den Shownotes.
Werbung Ende. Im Prinzip geht es um diese ganzen Dinge. Also alle, die du jetzt erwähnt hast, sei es Soft Skills, sei es Hard Skills, sei es, dass man in einem Level steigt, wenn man eine Karriereleiter, eine ganz klassische hat und zum Staff-Level-Engineer will. Also egal, auf was für einer Ebene sich das abspielt, es geht genau um diese Dinge, die du jetzt erwähnt hast. Und das ist eigentlich die große Aufgabe, wo die Seniors und Engineering-ManagerInnen sich Gedanken machen müssen, was ist die aktuelle Situation, was finde ich vor in meinem Team und wohin soll es überhaupt gehen? Ist es eben wichtig, Hard Skills zu verbessern? Ist es wichtig, Soft Skills zu verbessern? In welche Richtung muss ich gehen? Was brauche ich? Was braucht die Firma? Was brauchen die Leute? Und wie kann ich dann sicherstellen, dass das stattfindet?
Aber ist da nicht die Personalabteilung für zuständig? Ich meine, soviel ich weiß, in ziemlich vielen Firmen setzt die Personalabteilung ein Learning Budget fest, womit Leute sich dann frei bedienen können, 1.000 Euro, 2.000 Euro im Jahr, davon können die sich ein Buch bestellen, einen Udemy-Kurs kaufen oder irgendeine Schulung buchen oder eine Konferenz. Reicht das nicht?
Jetzt bin ich mal ketzerisch, auch gegenüber allen unseren Werbekunden, weil das ist ja so klassisch, was wir auch bewerben, wenn es um Werbekunden geht. Die haben ein Learning-Budget, die entwickeln sich weiter und man hat da irgendwo eine Checkliste, Learning-Budget, check, that's it. Aber wenn man in die Tiefe reingeht, in einen ganz speziellen Fall und jemand präsentiert was in einem kleinen Meeting, dann ist da keine HR-Abteilung, die dieser Person sagt, hey, diese Präsentation war cool. Hey, du hast da irgendwie ein Problem, du stammelst bei dem Punkt immer rum. Oder du hast irgendein Problem mit deinen Ass oder du stockst. Oder es war einfach alles perfekt. Also da ist keine HR-Abteilung drin in diesem Meeting. Das können nur die Kollegen und Kolleginnen machen oder die TeammanagerInnen. Und genau darum geht's, diese kleinen Hilfestellungen, Feedback, diese ganzen Dinge, die eigentlich Leute wirklich weiterentwickeln und nicht dieses ganz klassische, ich würde es fast unter diesen Term Obstkorb setzen. Ich habe auch ein Learning Budget, Obstkorb und Learning Budget und damit ist alles gut und meine Leute können sich weiterentwickeln.
Ich finde das wundervoll, dass du gesagt hast, ich antworte mal mit einer ketzerischen Antwort. Und meine Frage war natürlich super ernst gemeint. Grandios, grandios. Aber wo ich jetzt wirklich mal eine ernst gemeinte Frage habe, zählt das nicht alles irgendwie ins Performance Management rein? Also ich meine, ich bin angestellt, ich bekomme Gehalt jeden Monat und das bekomme ich im Austausch von Zeit und Outcome, ja, Zeit und Skills gebe ich zur Verfügung und bekomme dafür Geld. Natürlich werde ich auch anhand meiner Performance gemessen, ja, so was tue ich denn, wie halte ich mich, wie ist mein Behavior, ja, wie ist mein Verhalten anderen gegenüber? Und wenn ich jetzt mal einen bekannten deutschen Dichter zitieren, nämlich Friedrich Schiller.
Oh, das ist schön, wenn du anfängst, Dichter zu zitieren. Jetzt bin ich gespannt.
Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Dann stelle ich mir halt da schon die Frage, dass wenn ich einfach stehen bleibe, dann gehe ich ja automatisch mit der Zeit. Ja, also gehen, verlassen, weggehen. Weil die IT entwickelt sich ja schneller denn je. Und deswegen meine Frage, warum muss man sich wirklich aktiv darum kümmern, wenn es doch ein Teil von Performance Management und Co. ist?
Die Frage ist, ob es ein Teil überhaupt ist. Und ich glaube, bei ganz vielen Firmen ist es kein ausgewiesener Teil. Natürlich gibt es Firmen, die haben das in den Values drin, dass man sich weiterentwickelt, dass man lernt, lebenslanges Lernen und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch ganz klassische Firmen, da gibt es keine Definitionen. Und bei manchen ist es drin und bei manchen nicht. Und ich glaube, du kannst, und das ist ein Riesenproblem, du kannst viele Jahrzehnte, würde ich fast sagen, ohne eine Weiterentwicklung gut durchkommen. Und es kann sein, dass es dich dann irgendwann frisst nach 30 Jahren. Weil du kommst vielleicht 20, 30 Jahre gut durch, machst immer dasselbe. Aber ich vermute, dass es irgendwann, also du bist dann schon im Rentenalter, dann hattest du Glück. Aber sonst frisst es dich irgendwann. Aber ich glaube, du kannst ganz lange durchtauchen in vielen Unternehmen. Weil eben niemand darauf schaut und niemand dir sagt, dass das wichtig ist und vielleicht es nicht im standardisierten Performance Management oder Review drin ist?
Würde ich nicht so generell mitgehen. Ich denke, das kommt ganz stark auf die Firma an. Bei einem Großkonzern, nehmen wir mal die Deutsche Bahn, ich glaube, da hast du recht. Denn
ich würde nicht einmal Großkonzerne sagen. Ich kenne ja auch viele Unternehmen und das passiert auch gerade in kleinen, weil das ist ja auch so, dass du sehr wertvolle Arbeit leisten kannst, ohne dich weiterhin zu entwickeln. Weil es gibt halt Bereiche, die ändern sich nicht so schnell und da ist dein Wissen sehr hilfreich und bewegt auch sehr viel. Also das ist ja der Klassiker, wenn man so sagt, bei Startups auch, die Leute, die am Anfang das Startup aufgebaut haben, mit ihrem schnellen Reagieren, schnell was hacken, schnell was rausbringen, das ist super für die Startup-Phase. Aber 10 Jahre später, wenn du dann eine große Firma hast, die sich etabliert hat und du dich eben nicht weiterentwickelt hast in diese Richtung, dass du auch in der großen Codebase, wo 200 Leute gemeinsam an dem Code arbeiten, dass du da dann ganz andere Dinge an den Tag legen musst, ganz anders reagieren musst, ganz anders zusammenarbeiten musst und nicht mehr schnell hacken kannst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Aber du hast wahrscheinlich dann 10, 15 Jahre, du hast ja auch eine Reputation aufgebaut in einem Startup, kannst du gut überleben. Also das muss kein großer Konzern sein, meiner Meinung nach. Es ist immer die Frage, wie du richtig sagst, wie die Firma aufgestellt ist und wie die das in ihrer Struktur und in den Performance-Management-Zielen eigentlich drin hat.
Okay, vielleicht ist es nicht die Größe der Firma, sondern das Umfeld. Denn umso stabiler die Firma, desto weniger muss man sich, glaube ich, an neue Gegebenheiten vielleicht, die auch von außerhalb kommen, anpassen. Denn wenn du jetzt ein kleines Startup hast, was jetzt gerade irgendwie einen neuen Markt durchbrechen möchte, da geht es halt wirklich darum, schnell dynamisch zu sein, auf neue Aktionen, Events, die von außen kommen, zu reagieren. Und da muss man ja, ich sag mal, ja, vielleicht hat da wirklich Schiller recht, ja, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und das gilt halt für die ganze Firma. Aber da muss man sich ja unglaublich schnell anpassen und da muss man sich ja unglaublich schnell auf neue Situationen einrichten. Und da wächst man ja dann automatisch, weil man ja konstant irgendwie über den Tellerrand geschubst wird. Ich glaube, da ist das so ein bisschen gegeben, oder?
Genau, und darum auch wieder zurückzukommen, was ihr am Anfang gesagt habt, du musst mal den Status quo erheben in deiner Firma, was hast du da eigentlich für eine Firma? Was ist überhaupt gefordert? Was ist gefragt? Ist Weiterentwicklung überhaupt so ein Thema? Wohin können sich denn die MitarbeiterInnen überhaupt weiterentwickeln? Gibt es da ein Learning Budget? Gibt es kein Learning Budget? Wo muss ich ansetzen? Wie kann ich die Firma weiterbringen? Bei uns in der IT ist wahrscheinlich, wie du richtig sagst, weil sie sehr schnelllebig ist, schon wichtig, dass man sich weiterentwickelt und neue Sachen lernt. Ich vermute, am Fließband muss man vielleicht weniger neue Dinge lernen, beziehungsweise da ist es halt noch ganz anders geregelt. Aber in der klassischen IT, wo jeden Tag irgendwie ein neues KI-Modell um die Ecke kommt und irgendwelche neuen Tools und Programmiersprachen und jetzt muss man Rust lernen oder F-Sharp, dann muss man wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass man in der IT und in der Softwareentwicklung mehr Zeit reservieren muss für diese Weiterentwicklung als in anderen Branchen.
Würde ich dir zustimmen, gibt aber auch verschiedene Level. Zum Beispiel habe ich mal in einer Firma gearbeitet, da hatte jeder Mitarbeiter ein sogenanntes Learning Budget, sagen wir einfach mal 1.000 oder 2.000 Euro. Und immer wenn man eine Idee hatte, konnte man seinen Vorgesetzten fragen, kann ich das dafür nutzen? Und da wurde ja oder nein gemacht, Daumen hoch oder Daumen runter. Ich habe aber auch schon mal in einer Firma gearbeitet. Da ging es darum, dass jeder Mitarbeiter am Anfang des Jahres oder des finanziellen Jahres, ja, Kalenderjahr oder finanzielles Jahr ist ja oft nicht das gleiche, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen sogenannten PDP hat, einen Personal Development Plan. So, den setzt man am Anfang fest und wenn du etwas vom Learning Budget haben wolltest, was es da auch gab, auch wieder 1.000 oder 2.000 Euro, dann musste das mit einem Ziel aus deinem PDP, aus deinem Personal Development Plan übereinstimmen, weil sonst sagt die Firma, okay, wir nehmen Wachstum ernst und das muss hier auch alles strukturiert sein. Und dieser PDP war natürlich dann auch an den Organisationszielen irgendwie ausgerichtet. Also Wachstum, Growing ist also Teil des Performance Managements. Und warum sage ich diese zwei unterschiedlichen Firmen, beziehungsweise warum beschreibe ich diese zwei Szenarien? Weil das recht gut verdeutlicht, wie ernst oder ich sag mal loose auf Englisch, also salopp man die ganze Thematik auch nehmen kann. Ja? So nach dem Motto, du hast gerade gesagt, Learning Budget ist eine Checkbox, würde ich bei Firma 1 so sagen, man kann das machen. Und bei dem anderen, ich will nicht sagen, man wird gezwungen, aber man wird so ein bisschen aus der Komfortzone getrieben und sagen, okay, wir nehmen das Thema denn jetzt mal wirklich ein bisschen ernst.
Ja, vor allem ist ja auch die Frage, das kennst du ja wahrscheinlich nur zu gut, wenn du ein Learning Budget hast, wie viele Leute in deinen Teams haben dieses Learning Budget immer aufgebraucht. Und wie viele Leute sind zu dir gekommen und haben gesagt, mein Learning Budget ist aus, kann ich bitte noch zu der anderen Konferenz gehen? Also wie viele Leute waren das von 10 Leuten bei dir?
Ja, sehr gute Frage. Die Antwort ist relativ simpel. Wenn ich in meinen als Teamleiter oder als Engineering Manager in meiner Rolle nicht aktiv vorgeschlagen habe, so langsam mal nach Quartal 1, nach Quartal 2, hey, möchtest du da nicht mal gucken, was hältst du davon oder davon? Wenn ich da oft nicht aktive Vorschläge gemacht habe, dann ist das meist verfallen oder wurde das einfach gar nicht genutzt. Seltenst kam jemand zu mir, ich habe nur noch 500 Euro von meinem Learning Budget über, aber das, was ich noch investieren möchte, kostet 600, können wir mal. In der Regel kein Problem, aber das ist halt nie, ich glaube, einmal passiert in meinen letzten 12 Jahren. Aber das bringt mich zu der nächsten Frage. Wer ist denn dafür zuständig? Du selbst, der wachsen möchte, oder deine Reporting Line? Oder die Reporting Line von der Reporting Line?
Also ich glaube, grundsätzlich sind alle dafür verantwortlich. Und es müssen auch alle irgendwie gewillt sein, mitzuwirken. Also sei es jetzt die oberste Ebene, die das Learning Budget freigibt, die Management-Ebene, die das in irgendeiner Form kommuniziert und die Leute pusht und natürlich die Leute selber, die das auch annehmen oder vielleicht im besten Fall von sich aus einfach vorschlagen, würde gern dorthin, würde gern ein Buch kaufen, zu einer Konferenz gehen, einen Online-Kurs machen, einen internen Hackathon organisieren, was es dann auch immer ist. Also ich glaube, es sind alle eingebunden. Aber wir haben uns ja im Vorfeld schon geeinigt, wir werden in diesem Podcast uns eher damit beschäftigen, wie man möglichst andere Leute in irgendeiner Form unterstützen kann bei ihrer Weiterentwicklung. Also ganz klassisch die Engineering Manager natürlich, aber auch ganzen Staff Engineers oder auch einfach seniorigere MitarbeiterInnen oder im Team, Leute, die das gern machen, die einfach schon weiter sind als andere.
Okay.
Weil sonst bekommen wir das vermutlich nicht in einer Episode unter.
Oh, das würde ich nicht so nennen, denn der andere Punkt ist relativ einfach zusammengefasst. Du möchtest wachsen, du möchtest dich weiterbilden, du möchtest dich weiterentwickeln und der einzige Mensch, der dafür die Verantwortung tragen kann, bist du selbst. Du bist dir gegenüber Rechenschaft schuldig, ob du dich weiterentwickelst oder nicht. Und du hast dein Leben selbst in die Hand. Und das ist das Too Long Didn't Read für die andere Seite, von der du sagst, wir kriegen das nicht mehr im Podcast unter. So haben wir jetzt im Podcast untergebracht und jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite, dass der Engineering Manager oder Direct Report oder Tech Lead oder Senior für das Environment verantwortlich ist. Und deswegen kommen wir zur ersten Frage. Denn bevor man irgendwelche Maßnahmen vorschlägt, macht man auch im Projektmanagement eine sogenannte Requirements-Analyse. Ja, man schaut sich erstmal an, was habe ich denn da? Wie viel Legacy liegt denn zu meinen Füßen? Wie gehe ich denn da vor, wenn ich mal eine Status-Quo-Erhebung mache? Ich habe jetzt 5 Direct Reports und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was mache ich?
Die Antwort auf fast alles, wenn es ums Engineering Management geht, sind eigentlich 101s, würde ich fast sagen. Die Frage ist dann natürlich, was macht man in den 101s? Aber grundsätzlich bei einer Bedarfsanalyse oder Status-Quo-Erhebung geht es natürlich immer darum, was habe ich aktuell in meinem Team zur Verfügung? Das heißt, was für Skills habe ich zur Verfügung? Welche Leute habe ich zur Verfügung? Welche Projekte muss ich erledigen? Welche Technologien? Also wo stehe ich im Prinzip aktuell in meinem Team? Und das kann man sehr gut über 101s natürlich abbilden, dass man einfach mal die Leute fragt, eine Eigeneinschätzung einholt. Das kann eine ganz simple Matrix sein, wo ich irgendwelche Technologien aufzähle, plus meine Soft Skills, die mir wichtig sind, Kommunikationsskills zum Beispiel. Oder im Idealfall, wenn ich eine offizielle Karriereleiter habe, kann ich da vielleicht sogar Punkte mit rausnehmen, um eben auf nächste Levels zu kommen. Also was ist bei mir in der Firma wichtig oder Values? Und kann dann einfach die Leute fragen, okay, trag mal ein in so einer Matrix, wo steht ihr bei Kommunikation? Wo steht ihr bei der Technologie Java? Wo steht ihr bei Technologie Rust und so weiter? Und das Gleiche kann ich dann natürlich auf meiner Ebene machen. Das heißt, ich kann eine Selbsteinschätzung machen auf meiner Seite als Lead. Wo stehen denn meine Leute? Und ich kann unter Umständen auch noch die Peers von den Leuten fragen, also eine Fremdeinschätzung einholen von anderen Leuten. Was denkt ihr? Wie sind wir aufgestellt im Team? Was fehlt uns? Was brauchen wir noch? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer alle drei Seiten abdeckt, weil du hast vielleicht einen großen Kontext als Lead, was noch gebraucht wird, welche Projekte in Zukunft anstehen, was noch kommt. Aber im Alltag kennen sich die Leute natürlich wesentlich besser aus und wissen, wo der Schuh drückt. Und wenn die sagen, hey, wir haben da dieses neue Framework und von unseren 5 Leuten, 4 haben keine Ahnung von diesem Framework und haben immer noch Probleme, dann kannst du dann natürlich reagieren und vielleicht in irgendeiner Form was organisieren, dass genau das Framework geschult wird, verbessert wird, das Wissen, und man dann im Team dementsprechend weiterkommt.
Okay, ich glaube, einer der größten Herausforderungen bei so einer Skill-Matrix ist auf der einen Seite, okay, was braucht das Team? Das vielleicht kriegt man die Punkte aus der Job-Ad raus, ja, die man letztens noch gemacht hat, weil da steht da drin die Qualifikation, die du mitbringen solltest. Aber
ja, im Idealfall, dann hast du das eh schon mal gemacht. Wenn du das Job-Ad so ideal aufgebaut hast, dann hast du dir schon mal überlegt, was du eigentlich brauchst. Dann hast du wahrscheinlich schon eine Matrix im Vorhinein gebaut.
Was natürlich schon ein bisschen schwieriger ist, wo hört man auf? Ja, weil sonst hat man nämlich auf der Y-Achse Also vertikal die ganzen Teammitglieder und horizontal, also auf der X-Achse, hat man dann sehr wahrscheinlich irgendwie mal Matrix bis AZ, ja, wenn du dir jetzt mal so Excel vorstellst. Da muss man natürlich eingrenzen, denn die Übung soll jetzt natürlich nicht 3 Tage dauern zum Ausfüllen, sondern, und sie wird natürlich nie vollständig sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob Public Speaking oder Gruppenteam-Meetings halten ein Skill ist, der in der Matrix sein sollte. Für Produktmanager ist dieser doch schon mehr relevant als für jeden Softwareentwickler und Softwareentwicklerin, obwohl das natürlich dann auch eine Art Skill sein kann, die man entwickeln kann, wenn die Person natürlich irgendwie mal deinen Job möchte oder auch mal Lead werden möchte. Aber irgendwo muss man halt, ich sag mal, einen Cut machen, weil sonst hat man halt eine Riesenmatrix.
Es soll natürlich nicht ausarten, das ist klar, vor allem wenn du da eine Matrix hinlegst, die 50 mal 50 Felder hat, dann wird keiner mehr einen Spaß haben, diese auszufüllen. Also das sollte schon irgendwo in der Größenordnung, würde ich mal sagen, von sinnvollerweise 6, 7 Feldern beziehungsweise Dimensionen sein. Das sollte schon das Maximum eigentlich sein. Und es geht ja auch darum eigentlich wieder bei so einer Matrix, dass du dir einfach Gedanken drüber machst. Also sei es jetzt als Managerin oder als Teammitglied auch, dass du einfach darüber nachdenkst und dich irgendwo einsortierst. Weil das ist ja ganz klassisch wie in 101s mit solchen Fragen, um einfach mal eine Einschätzung zu bekommen, wo man dann in die Tiefe gehen kann. Wenn jetzt jemand eine Selbsteinschätzung gibt, Kommunikation ganz schlecht, dann kann ich tiefer gehen. Okay, warum denkst du denn, deine Kommunikation ist so schlecht? Wo siehst du die Möglichkeiten, dich zu verbessern in der Kommunikation? Und das kann dann Public Speaking sein, das kann Kommunikation im Team sein, das kann sein, dass man sich nicht traut, in irgendeinem Meeting zu sprechen, nach außen zu gehen. Also es können ja da ganz viele Dinge sein, die in Kommunikation reinfallen. Und da kannst du dann in die Tiefe gehen, in einem Einzelgespräch. Aber im Großen und Ganzen hilft es dir, einfach mal so grob dein Team zu kategorisieren und einfach Gedanken zu machen und die aufzuschreiben, dass du da Zahlen vor dir hast. Es gibt auch Leute, die schaffen das ganz ohne eine Matrix und die haben das einfach im Kopf. Und üblicherweise, wenn du One-on-Ones machst, kommen ja diese Problemfelder auch mit der Zeit, wenn du mit Leuten sprichst. Die sagen ja, okay, da sind wir schwach, bei dem Framework sind wir schwach, wir sind schwach bei der Architektur, wir haben da immer Probleme, wir müssen ganz viel refactoren im Nachhinein. Also wenn da konkretere Dinge aufpoppen, dann kannst du die ja mit reinnehmen und vielleicht dann auch Unterkategorien für dich ausdenken. Aber das ist dann die Aufgabe von der Managerin, einfach aus diesen Zahlen, aus diesen Grundinformationen mehr rauszuholen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich von den reinen Zahlen nicht blenden lässt, denn eine Schulnote sagt nicht das Warum aus, ne? Und vielleicht kann man natürlich auch, ich sag mal, ein zweistufiges Kategoriesystem nutzen. Das bedeutet, man hat Kategorie 1 Kommunikation und Kategorie 2 und die zweite Kategorie sind die Kategorien, die du eigentlich bewertest. Weiß ich nicht, Public Speaking, Written Communication und so weiter. Das ist, wenn man so Riesenthemen halt ein bisschen mehr aufsplittet. Denn ich hatte Teammitglieder, die waren 1 plus mit Sternchen und Sticker in dem Notenheft, in geschriebener Kommunikation. Wenn es aber darum ging, sich mal vor eine Gruppe Menschen zu stellen, dann war es eher das Gegenteil.
Es kommt ja auch darauf an, was du eben als Team brauchst, weil wenn Written Communication ganz wichtig für dich ist, weil du remote unterwegs bist, dann hat es natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn du 5 Tage im Office zusammenarbeitest, dann ist das vielleicht weniger wichtig und in einem kleinen Startup ist es vielleicht auch am Anfang weniger wichtig. Also da gibt es natürlich auch Prioritäten, die du festlegen musst und die hast auch du in deiner seniorigeren Stelle meistens zur Verfügung, weil du eben diesen Kontext auch hast, wo will sich die Firma weiterentwickeln, wo will sich die Firma hinentwickeln, wo soll sich das Team hinentwickeln, was für Projekte kommen in Zukunft, wird das Team wachsen, wird es gleich bleiben und solche Dinge kannst du dann natürlich in deine Planung mit reinnehmen und die sind auch ganz wichtig. Was ich jetzt natürlich auch noch nicht erwähnt habe, ist ein ganz anderer wichtiger Punkt. Du musst natürlich auch wissen, nicht nur wohin entwickelt sich deine Firma und dein Team und die Projekte, sondern wohin wollen sich die Leute entwickeln. Weil es gibt ja auch Personen, die ein ganz klares Ziel haben, manche haben auch kein Ziel, kann auch vorkommen, ist meiner Meinung nach auch komplett in Ordnung. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will eigentlich raus aus meiner QA-Rolle und ich will Entwicklerin werden. Gibt's ja auch. Oder ich will noch tiefer in irgendeine Technologie gehen. Es gibt andere Leute, die sehen mehr Möglichkeiten auf der Leadership-Seite oder auf der Product-Seite. Also du musst schon wissen, wo wollen die Leute hin? Wollen sie Karriere machen? Ist es ihnen komplett egal? Wollen sie einfach nur einen gemütlichen Job haben? Alle diese Dinge musst du natürlich auch dementsprechend in 101s ermitteln und das fließt dann natürlich auch wieder in die Matrix mit rein, beziehungsweise in deine Überlegungen.
Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Erstellt man die Matrix auf dem aktuellen Status quo oder erstellt man die Matrix das, was das Team in Zukunft braucht?
Beides am besten. Du startest mal mit dem Status Quo und dann...
Ich meinte von den Skills, die bewertet werden. Beispiel, wir nutzen jetzt PHP und wollen alles nach Rust migrieren. Schreibe ich PHP noch als Skill drauf oder schreibe ich nur noch Rust drauf? Also Forward-Looking oder Present?
Beides. Ich würde beides machen. Also ich würde wirklich den Status Quo mal erheben und dann überlegen, wo wollen wir hin? Das machst du ja mit Personen auch. Du setzt dich ja hin und sagst, wo willst du in 5 Jahren sein? Wobei diese Frage eigentlich ziemlich dumm finde mittlerweile. Und ich gehe eigentlich eher weg von diesem klassischen 5-Jahres-Schema. Aber einfach
Warum?
Um mal zu triggern, wo willst du hin? Ja, weil diese 5 Jahre, die meisten Leute da eigentlich ein Problem haben mit 5 Jahren. Ich meine, klar, es gibt einige Leute, die das klar formulieren können und das Ziel sehen. Aber eigentlich den Großteil, den ich erlebt habe in meinen Teams, war eher, dass sie nicht so klare Vorstellungen gehabt haben und eher so Richtungen und vielleicht so kurzfristigere Ziele, dass das wesentlich einfacher gegangen ist als diese klassische 5-Jahres-Frage, wo man sich irgendwas aus den Fingern saugt und dann ehrlich gesagt kein großer Mehrwert für mich da rausgekommen ist.
Das Ziel, was in 5 Jahren erreicht werden soll, muss ja auch noch nicht super kristallklar sein. Das kann ja auch nur eine Richtung sein. Das reicht ja schon, denn in 5 Jahren fließt noch so viel Wasser in den Rhein runter, dass sich hier sowieso ganz viele Gegebenheiten ändern. Deswegen, ich finde die Frage gar nicht so doof und ich finde es nicht schlimm, wenn man keine Antwort hat, aber ich finde es schön, wenn man eine hat, denn dann hat man ja wenigstens was, wo man mal eine Richtung hat. Weil wenn man gar nichts hat, finde ich, dann wird's schon schwieriger, weil da gehst du nämlich in so eine Discovery Phase. Ja, möchtest du denn mal Leute leiten? Möchtest du denn mal der sein, den man hier als Projektarchitekt reinholt? Oder also wie stellst du dir das denn vor, wohin wir in eine Richtung gehen? Ja, ich schau mal so ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen links und dann gehe ich mal wieder ein bisschen rechts. Also da wird es dann schon relativ schwer.
Ja, finde ich aber kein Problem. Ich weiß, du bist jemand, der sehr strukturiert ist und sehr auf Ziele geht. Ich bin das Gegenteil und ich habe auch sehr viele Leute erlebt, die kein klares Ziel gehabt haben, aber einfach super MitarbeiterInnen gewesen sind und die sich auch super weiterentwickelt haben und wo man kurzfristig auch eine Art Ziele machen hat können, aber die auch ein Problem mit dem Wort Ziele an sich schon gehabt haben. Also ich glaube, es gibt eine ganz breite Bandbreite von Leuten, wie sie mit der Zukunft und Zielen umgehen. Und es gibt auch Leute, die einfach sagen, ich möchte gemütlich meine Projekte machen und ich möchte da Gas geben und that's it. Und ich finde das auch komplett fair.
Das ist ja auch okay, aber du hast jetzt gerade den Bias zu der unstrukturierten Seite beschrieben und gesagt hast, oh, ich gehe einfach weg von der 5-Jahres-Thematik, denn jetzt gerade lässt du die strukturierten Leute in deinem Ansatz nämlich eigentlich aus, muss man zugeben.
Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht über Ziele spricht, aber diese klassische Frage ist mir persönlich einfach nicht mehr sehr sympathisch. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich finde einfach Bullshit, diese Frage. Die stelle ich nicht mehr so.
Ja, was ich sagen möchte, dass du deinen persönlichen Bias jetzt aber zur Entwicklung von den Leuten, ich sag mal, vorschreibst, ja, nur weil du die persönlich für dich nicht gut findest, ja, heißt das nicht, dass das nicht der Kicker für deine Leute sein kann. Und deswegen.
Das kann sein, ja. Trotzdem verwende ich diese Frage nicht.
Genau, und das theoretisch, würde ich sagen, könntest du theoretisch der falsche Lead für ein paar diverse Leute sein, weil du denkst, dein geschlossenes System ist gegebenenfalls das Richtige oder mein offeneres System ist das Beste für alle. So liest sich das jetzt gerade, wenn ich dich mal challengen darf.
Du hast mich falsch verstanden. Ich stelle diese Frage nicht, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das heißt nicht, dass man über Ziele nicht diskutieren kann und die fragt und über die Zukunft redet und Ziele festlegt. Ich persönlich finde diese Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren, einfach Bullshit heutzutage.
Ja gut, aber wo ist der Unterschied, ist, was sind deine Ziele und wo siehst du dich in 5 Jahren, wenn jemand strukturiert ist und Ziele hat, jetzt kommt das vielleicht bei raus.
Es kommt vielleicht das Gleiche raus, aber es ist eine andere Kommunikationsart.
Weiß ich jetzt nicht. Für mich ist das die gleiche Frage umformuliert, außer dass man die Zahl selbst weglässt, ja. Also wo sieht man sich in der Zukunft, ja? Ist dieselbe Frage mit, hast du Ziele? Also ist nicht dieselbe Frage, ja. Also, weil die Antwort ist, keine Ahnung, in der Zukunft sehe ich mich mit einem Hund am Rhein spazieren, dann kann man sagen, okay, sein Ziel ist, einen Hund zu haben.
Wir werden da nicht auf einen grünen Zweig kommen. Es gibt unterschiedliche Herangehensweise. Ich habe auch sehr viele Leute kennengelernt, die ganz unterschiedlich reagieren auf Ziele und auf das Wort Ziele. Und ich bin da einfach auch flexibler geworden, wenn es darum geht, Ziele zu definieren. Und
ja, okay, dann wie unterstützt du denn deine Teammember, wenn du sagst, okay, man hat jetzt keine Ziele, ja, oder die reagieren allergisch auf das Wort Ziel. Also, was ist denn dein Vorgehen, wie du diese Leute dann jetzt unterstützt in einem Weiterentwicklungsplan?
Also, ich probiere deine Frage ein bisschen anders zu beantworten. Und zwar fange ich jetzt bei denen an, die eine Struktur wollen, weil da ist es sehr einfach. Die Leute, die sehr strukturiert vorgehen, die wollen einen Development-Plan meistens haben. Das heißt, sie wollen da ihre Ziele reinschreiben. In einem Jahr habe ich diese neue Technologie gelernt, habe einen Kurs gemacht für Kafka und habe auf einer Konferenz irgendeinen Talk gehalten und habe intern noch einen Junior weiterentwickelt mit Mentorship. Also das ist relativ einfach. Jetzt die andere Seite, wenn Leute nicht so klare Vorstellungen haben, gibt es meistens trotzdem, ich nenne es jetzt Ziele, obwohl man in dem Fall dann oft nicht von Ziele spricht, aber die haben Probleme und die wollen die Probleme lösen. Und dann kann man mit denen auch vereinbaren, in welche Richtung man geht, kann ein paar Notizen schreiben. Das ist dann einfach kein so ein sehr strukturierter Development-Plan, wie es manche wollen, wo dann genau irgendwelche Deadlines oben stehen, die nächsten Schritte und so weiter. Also so ein umfassender Plan, den würde ich dann einfach nicht machen. Aber grundsätzlich einen Plan zu haben, was man in der Zukunft so macht, in welche Richtung man sich bewegt, der ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das können im Prinzip auch irgendwelche 101-Notes sein, wo man reinschreibt diese Stichwörter. Willst du das mal probieren? Okay, wenn du auf einer Konferenz sprechen willst, dann könntest du mal bei einem Meetup sprechen. Probier das mal aus. Next Step, kümmere dich mal drum, ob es irgendwo ein nettes Meetup gibt oder so. Also, dass man so schrittweise geht und nicht den Wasserfallplan für das ganze Jahr macht. Und da gibt es durchaus Unterschiede in der Persönlichkeit, wie Leute eben an die Dinge drangehen. Und da habe ich zumindest immer probiert, flexibel zu sein und mit dem Flow, wenn man so will, mit den Leuten mitzugehen, wie man die eben am besten unterstützen kann. Und bei den einen ist es ein super strukturierter Plan und bei den anderen ist es eher ein bisschen loser und vielleicht eher so eine iterative Vorgehensweise. Agile Vorgehensweise könnte man es fast nennen. Auf jeden Fall, auch wenn man diese agile oder lockere Vorgehensweise wählt, muss man, glaube ich, auf der eigenen Seite schon eine gewisse Struktur haben und sich überlegen, was für ein Potenzial steckt in den Leuten, was kann man machen und wo kann man denen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da gibt es schon so ein paar Hauptkategorien, an die man sich entlang handeln kann, um Leute zu unterstützen, die so klassisch in einem Engineering-Manager-Leben ganz oft auftreten oder auch bei Tech-Leads in einem Team.
Und was sind diese Kategorien?
Also die erste Kategorie, ich habe es ja mal so genannt, ist Motivation und Anerkennung. Also wie schaffe ich es im Team, Motivation zu erreichen, dass die Leute eben Spaß haben, Motivation haben, sich weiterzuentwickeln, aber auch an der Arbeit einfach Spaß haben und motiviert sind.
Ist das wirklich, was du beeinflussen kannst? Denn ich denke, wenn es der Firma gerade nicht so gut geht, vielleicht wurden gerade Layoffs durchgeführt, ein paar deiner alten Kollegen wurden entlassen, da ist die Gefühlslage schon sehr weit unten aktuell.
Umso wichtiger ist es, würde ich sagen, dass du das machst und dich drum kümmerst.
Dich weiterzuentwickeln, damit du nicht auch abgesägt wirst oder weswegen ist das dann umso wichtiger?
Ja, also die Motivation ist schon eine allgemeine Motivation, weil wenn du keine allgemeine Motivation hast beim Arbeiten, dann wirst du dich auch nicht weiterentwickeln. Weil wenn dein normaler Arbeitsplatz schon die reinste Katastrophe ist und überall nur negative Stimmung und links in der Ecke sitzt jemand, der schon wieder weint, weil er einen Job verdient hat und rechts ist irgendein Product Owner, der einen cholerischen Anfall hat. Klar, das ist kein Umfeld, wo man gerne sich weiterentwickelt. Also ich glaube, das ist eine Grundsatzproblematik, wenn du sowas hast. Aber dagegen kannst du arbeiten. Also ich glaube, das ist durchaus möglich, weil das wirst du im Alltag ganz oft vorfinden. Du wirst eine schlechte Stimmung haben in deinem Team. Und die Leute werden dir auch immer erklären, was alles schlecht läuft. Gerade in 101s ist das ein Klassiker. Im Team läuft alles schlecht. Unser Produkt hat extrem viele Probleme. Irgendwelche Stakeholder nerven uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Bug Reports. Der Product Owner ist extrem pushy. Also solche Dinge wirst du haben. Die Leute kommen ja oft zu dir, weil sie diese ganzen Probleme haben.
Ich frage das jetzt so ketzerisch, aber warum ich das so frage, ist, weil das recht brutal gesagt die Realität ist und besonders in letzter Zeit. Es werden negative Meldungen kommen, die auch das Team empfängt, die auch auf die Stimmung vom Team drücken. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du als Teamleiterin, als Teamleiter dich davon nicht einfangen lässt. Denn was ich sehr oft auch gesehen habe, dass Engineering Manager ebenfalls dann in eine negative Stimmung verfallen und diese Stimmung dann auch ans Team weitertragen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist zu sagen, ja, ich finde das auch scheiße, aber ich muss das jetzt hier so kommunizieren. Das ist der Todesstoß für die Stimmung des Teams. Auch wenn du es wirklich nicht toll findest, du musst ja jetzt auch nicht, hey, ich hatte heute Geburtstag, hier ist mein Kuchen und die Welt ist wieder alles toll. So musst du es vielleicht auch nicht rüberbringen, aber es macht einen realen Unterschied, wie du dich selbst als Teamleiter, als Senior, als Staff, als mehr oder weniger Vorbildfunktion im Team verhältst und wie du dann auch mit diesen Nachrichten umgehst und ganz, ganz wichtig, wie du diese Nachrichten denn kommunizierst. Denn im Endeffekt, jede negative Nachricht, jede negative Stimmung schlägt auf die Performance des Teams. Und deine Aufgabe, deine Verantwortlichkeit als Teamleiter ist die Performance des Teams, ist die Delivery. Und wenn du dazu beiträgst, dass die Stimmung immer weiter in den Keller geht, dann würde ich sagen, schadest du dir eigentlich selbst.
Und darum habe ich die Kategorie auch Motivation und Anerkennung genannt, weil ich glaube, das ist genau die Möglichkeit, die man hat, dagegen zu wirken, einfach Anerkennung zeigen. Das heißt, man fokussiert sich auf die positiven Dinge, die passieren im Team. Man schafft ja irgendwelche Dinge, man delivert irgendwelche Dinge. Es gibt Leute, die man vielleicht loben kann, weil sie irgendeine coole Präsentation gemacht haben, weil sie sich um einen Junior gekümmert haben, weil sie gerade das Onboarding übernommen haben im Team. Ist ja egal. Also du findest ja sicher Sachen, die gut laufen oder die funktioniert haben. Und auf diese Dinge solltest du dich einfach dann fokussieren und die auch kommunizieren. Das heißt, in einem gemeinsamen Slack-Teams, was auch immer, dementsprechend publishen, den Leuten vielleicht mal auch offiziell bei irgendeiner Veranstaltung, bei einem kleinen Team-Meeting und sei es nur Stand-up, einfach Danke sagen, Leute loben, auch direktes vielleicht Feedback geben, wenn was gut geklappt hat, weil nicht jeder mag das Public Feedback, muss man auch dazu sagen, habe ich auch gelernt, das ist da leider, oder nicht leider, aber dass es da Leute gibt, die ein Problem damit haben, also da muss man vorsichtig sein unter Umständen, aber üblicherweise positives Feedback wird gerne angenommen und darauf muss man sich fokussieren und dann hat man schon mal eine gute Basis geschaffen im Team, weil man weiß, wo wollen sich die Leute weiterentwickeln, wo will man selber das Team weiterentwickeln und man hat dann hoffentlich eine positive Stimmung.
Der Wolfgang sagt das jetzt so salopp innerhalb der letzten 2 Minuten, doch ich möchte 2 Sachen sagen. Erstens, sich selbst nicht in dieses negative Loch fallen zu lassen, ist unglaublich harte Arbeit. Und wenn du dann auch mal ein bisschen Luft rauslassen möchtest, dann geh zu deiner Vorgesetzten oder zu deinen Peers, denn die haben alle dasselbe Problem. Das ist die erste Baustelle. Die zweite Baustelle, persönliches Feedback sofort nach einem Meeting zum Beispiel zu geben oder mal eine Weekly oder Bi-Weekly Summary über die Wins von dem Team irgendwie zu formulieren, ist ebenfalls sehr harte Arbeit. Das bedeutet nämlich konstante Beobachtung von jedem Teammitglied, wie die sich verhalten und so weiter. Und das ist nicht mal eben, auch ich lehne mich jetzt zurück und andere Leute machen das Meeting. Nee, das ist wirklich harte Beobachtung, niederschreiben, danach überlegen, wie kommuniziert man das und so weiter und so fort. Beobachten klingt einfach, aber nee, wirklich was Impactvolles zu sagen und was wirklich Detailreiches, das ist wirklich harte Arbeit.
Und genau darum sprechen wir ja jetzt schon so lange eigentlich über die Basis, die überhaupt da sein muss, damit die eine Weiterentwicklung ermöglicht. Also erst jetzt kann man wirklich in die ersten Schritte gehen, wie entwickle ich mich dann oder das Team weiter. Also diese Basis muss gegeben sein. Ich muss wissen, wohin wollen die Leute, wohin will ich mit dem Team, wohin will die Firma und ist diese positive Stimmung im Team da, die Motivation, sich weiterzuentwickeln. Und erst dann kann man sich wirklich weiterentwickeln.
Ein Element, was ich im Personen- oder Team-Weiterentwickeln oft nutze, und das hört sich jetzt total dreckig an, ist Ping-Pong-Spielen. Und mit Ping-Pong-Spielen meine ich jetzt nicht mit dem klassischen Tischtennisschläger an der Tischtennisplatte beim hippen Startup, sondern es ist halt oft der Fall, dass Teammitglieder zu mir ankommen und sagen, ah, wir haben dieses Problem. Und das müssen wir, das ist jetzt ganz wichtig, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Und viele neue Manager sagen, yo, danke. Wusste ich nicht, nehme ich auf meine Zettel, ich kümmere mich drum. Der kluge Manager sagt, der nimmt den Tischtennisschläger und ping-pongt das Problem zurück. Denn mit klassischen Mentoring- bzw. Coaching-Fragen, warum ist das denn ein Problem? Was hast du denn schon versucht, um es zu lösen? Und so weiter. Man stellt sich also selbst die Frage, hör mal, ist das wirklich ein Problem, was ich als Manager lösen muss? Oder ist das nicht eine Möglichkeit, die Mitarbeiterin einen Tick eigenständiger zu machen, einen Tick besser in der Firma zu vernetzen, damit sie weiß, wen sie beim nächsten Mal zu diesem Problem ansprechen soll und ihr zu helfen, beziehungsweise sie oder ihn an die Hand zu nehmen, dass er oder sie das Problem selbst löst.
Das, was der Andi jetzt unter so schön unter Ping-Pong gesetzt hat, nennt man ja auch ganz gern delegieren, in dem Fall zurückdelegieren eigentlich. Also die Mitarbeiterin delegiert das Problem eigentlich zu dir und man delegiert es dann wieder zurück. Und der große Vorteil ist natürlich da, dass man dann auch die Autonomie fördert von dieser Person, weil die kann sich dann wirklich selber auch um ein Problem kümmern und da Verantwortung übernehmen. Aber meine Frage wäre jetzt auch an dich, Andi, woher weiß ich als Lead, ist es ein Problem für mich oder ist es so ein Ping-Pong-Problem, was ich gemütlich zurückspielen kann?
Ah ja, brutal gesagt, wenn ich frage, was hast du denn schon versucht, um das Problem zu lösen, und da kommt einfach nichts, ich bin gerade erst auf das Problem gestoßen, dann weiß ich jetzt schon mal, okay, das ist wahrscheinlich ein Problem, was ich Ping-Pong zurückspielen kann. Es sei denn, ich als Manager habe mehr Kontext, denn wir als Führungsposition haben in der Regel mehr Kontext. Und mehr Kontext in diesem Sinne meine ich, es gibt Teamstreitigkeiten, da ist die Richtung der Strategie der Firma noch nicht klar, da ist vielleicht Firmenpolitik involviert, man überlegt vielleicht, das ganze Produkt sogar abzuschaffen oder. Also wirklich Informationen, die die Mitarbeiterin und die der Mitarbeiter noch gar nicht haben kann. Wenn das der Fall ist, wenn da, ich sag mal, gerade so ein bisschen Feuer im Busch ist, dann könnte man auch sagen, okay, man spielt das Problem nicht Ping-Pong zurück, sondern handhabt es selbst oder stellt es zurück. Oder, das ist mein Verhalten oft, ich versuche Transparenz zu geben, sag, hey, vielen Dank für das Problem. Pass auf, im Hintergrund ist das Thema gerade so ein bisschen heiß diskutiert. Ich kann keine Details nennen, aber da geht was vor sich. Wenn ich ein bisschen mehr Details nennen kann, halte ich dich auf dem Laufenden. Deswegen, das ist der Grund, weswegen wir das Thema erstmal zurückstellen würden. Normalerweise würde ich das jetzt Ping-Pong zurückspielen und würde dich fragen, wie du das Problem lösen würdest und dir dann helfen, mit dir das Problem zu lösen. Aber aus diesem Kontext, weil da gerade so ein bisschen viel Diskussion im Management ist, stellen wir es mal zurück. Also diese Transparenz, dieses Warum ist ganz wichtig, weil auch mit diesem Warum einen soliden Grund zu geben, hilft deinen Mitarbeitern und deinen Teammitgliedern zu verstehen, warum du so agierst. Und zweitens, es erhöht natürlich A, die Transparenz und somit auch das Vertrauen, weil die Teammitglieder wissen ganz genau, der bullshittet nicht rum, der enthält mir keine Geheimnisse vor, sondern der kümmert sich darum. Ja? Und das ist so meine Erfahrung.
Was ich mir auch immer überlege, ist eigentlich eine der Grundregeln vom sinnvollen Delegieren oder vom guten Delegieren ist, kann die Person das auch wirklich stemmen und selbst machen? Weil wenn jetzt irgendwer daherkommt und sagt, okay, wir müssen jetzt umsteigen auf einen besseren Entwicklungsflow und wir steigen jetzt auf Git um von SVN oder sonst was, und das ist eine Firma mit 500 Leuten oder 600 EntwicklerInnen, und du sagst, ja, geh mal und löst es und stell die Firma auf Git um, das wird halt nicht funktionieren. Also die Person wird gegen die Wand rennen, enttäuscht sein und zurückkommen, oder im schlimmsten Fall, wenn es irgendwie ein großes Projekt ist, wo man viel Verantwortung übernehmen muss, dass das Ganze in einem Burnout endet oder zumindest in einem Desaster. Also da muss man wirklich aufpassen, ist die Person in dieser Rolle mit dem Einfluss, den die Person hat, ist es möglich, dieses Projekt durchzuführen? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das muss man ganz allgemein, wenn man delegiert, Aufgaben delegiert, immer mitdenken, ist die Person dazu fähig, hat sie die Kenntnisse, das Wissen, das Netzwerk, den Impact in der Firma, damit man die Person, und so hart es klingt, aber es ist so, nicht verbrennt.
Es gibt aber auch Projekte, die sind gerade so, wie sagt man so schön, on the edge. Ein Projekt, was eigentlich schon zu groß ist, aber trotzdem machbar. Und genau diese Projekte nutze ich oft, um die Leute wirklich weiterzuentwickeln. Ich ping-ponge das Problem zurück. Ich weiß aber auch, das Projekt ist eigentlich zu groß. Und dann nehme ich die Person wirklich aktiv an die Hand für die nächsten paar Wochen und Monate. Und das aktiv an die Hand nehmen bedeutet auch fast täglicher Austausch von Slack-Nachrichten oder ähnliches über dieses Problem. Aktive Guidance geben, wie man vielleicht kommuniziert. Am Anfang ein bisschen mehr, nach 2-3 Wochen schleicht sich das so ein bisschen aus, dann vielleicht alle 2-3 Tage und so weiter. Aber das sind gerade diese On-the-Edge-Projekte, die vielleicht ein Tick zu groß sind, aber deswegen auch nicht langweilig. Da bin ich dann involviert, aber ich bin so weit im Hintergrund involviert, dass die ganzen Credits zur Mitarbeiterin, zum Mitarbeiter gehen. Das klingt jetzt aus meiner Sicht so leicht. Für die Mitarbeiterin ist das aber sehr wahrscheinlich und sehr oft unglaublich stressig, weil das ist so ein bisschen so die Extrameile gehen.
Ich glaube, das ist auch auf der Managementseite ganz schwierig, dass man sich überlegt, okay, wie weit ist man involviert? Weil meiner Meinung nach, wenn man irgendwas delegiert, sollte man ja den Kontext ganz klar definieren. Also wohin will ich eigentlich gehen mit dem Projekt? Was will ich erreichen? Und nicht das Wie. Nicht, dass man eine Anleitung gibt, du musst diese genau 5 Steps durchführen, damit du zu dem Ziel kommst, sondern man gibt das Ziel vor. Wir wollen jetzt den Entwicklungsprozess umstellen in eine gewisse Richtung. Wir wollen erreichen, dass die Leute schneller sind oder schneller Feedback bekommen bei ihrem Entwicklungszyklus. And that's it. Und wie man dann dorthin kommt, mit welchen Leuten man spricht, was man bewegt und so weiter, das ist dann eigentlich die Aufgabe von der Person, die das Projekt delegiert bekommen hat. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, den richtigen Kontext festzulegen. Und dann ist eben die Frage, wie weit ist man eingebunden? Wie du richtig gesagt hast, Andi, muss man vielleicht mehr sein, je nach Projektgröße. Aber man muss halt aufpassen, nicht ins Micromanagement zu verfallen Oder was ich auch super gern bei Firmen sehe, ist so ein Riesenproblem meiner Meinung nach, dass alle auf CC sind. Irgendwie, man sagt, okay, es sollen andere machen, aber man ist dann CC, bekommt die gesamte Kommunikation mit, muss alles mitlesen oder liest es dann auch nicht mit und die andere Person glaubt, man hat aber mitgelesen. Also das ist schon ein extremes Problem. Man muss, glaube ich, auch die Kommunikation klar definieren, dass wenn man sagt, okay, mach du, aber halte mich in the loop und zwar nicht mit CC-Messages, sondern gib mir ein Reporting, gib mir ein Update jede Woche in unserem 101, gib mir ein Update. Dass man da klar definiert, was Kommunikation bedeutet und wann vor allem die Kommunikation stattfindet oder das Reporting, damit das nicht überhand nimmt. Und wenn ich alle CC-E-Mails immer wieder mitlesen muss, habe ich eigentlich auch gar nichts gewonnen an dem Delegieren, meistens zumindest. Also da muss man, glaube ich, wirklich den Sweet Spot finden, je nach Person und Projektgröße, wie weit ist man involviert und vor allem, wie ist man involviert. Und im Idealfall definiert man das gemeinsam zum Start des Projektes, wie man die Kommunikation macht oder das Reporting.
Ich glaube, das, was der Wolfgang gerade gesagt hat, es hilft einfach zu sagen, man delegiert das Problem nicht, weil was man unter Delegieren versteht, ich gebe es ab und habe damit nichts mehr zu tun. Was aber schon der Fall sein muss, ist die Person accountable halten, also verantwortlich halten und sagen, hey, das ist dein Baby und ich frage die ganze Zeit nach, weil im Endeffekt sind wir da beide, haben wir beide da ein bisschen was im Boot. Von daher ist Delegieren vielleicht das falsche Wort, accountable halten und konstant wirklich nachfragen, hey, wie ist denn der Stand? Und das ist kein Micromanagement, das zeigt einfach nur, du hast das auf dem Zettel. Und du solltest eigentlich für jeden deiner Mitarbeiter mindestens 2 bis 3 dieser Themen immer auf dem Zettel haben, wo du die Leute wirklich accountable hältst.
Okay, Delegieren ist ja eine klassische Methode, wie man Leute weiterentwickelt und wie die wachsen können. Jetzt erreicht man ja irgendwie dann auch einen Punkt, wo man eigentlich gerne hätte, dass die Leute selbstständig agieren und sich weiterentwickeln und vielleicht sogar mit neuen Ideen um die Ecke kommen. Also so dieses berühmte, die Innovation, die Lieblingsfrage so in Interviews für Engineering Manager, wie fördern Sie denn die Innovation in Ihrem Team? Also das Next Level sozusagen von der Weiterentwicklung.
Also du meinst jetzt, wir sind halt wirklich jetzt beim Leveling Up.
Genau.
Wir haben jetzt alle Probleme gelöst und alle Ping-Pong zurückgespielt und jetzt können wir uns mit dem Spaß mal ein bisschen Zeit verbringen.
Genau. Also wie würdest du die Frage beantworten? Wie fördern Sie die Innovation in Ihrem Team, Herr Grunwald? Und kommen jetzt nicht mit dem Hackathon um die Ecke.
Wir kopieren Big Tech, wir kopieren Google 20%. Nein, also die Beantwortung der Frage ist unglaublich schwierig, weil ich glaube, dann hätte ich den Kontext vom vorherigen Interview gebraucht, um da wirklich effektiv antworten zu können. Die Frage ist aber eigentlich, ist dasselbe, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter mit einer Idee zu mir kommt und sagt, hey, wir haben da diesen Monolithen, ich schlage vor, wir dritteln den Monolith in 3 Services und dies und das. Und das sind die Gründe.
Was ist deine Frage, ob das schon Innovation ist oder?
Nö, es ist Innovation in dem Sinne, weil es kommt jemand mit einer wirklichen Idee, die Vorteile hat in der Zukunft, weil man merkt, die Applikation wächst. Wenn 3 Teams am Monolithen arbeiten, wird es schwierig. Deswegen schlägt diese Person aktiv vor. Dieses Problem haben wir jetzt noch nicht. Diese Person schlägt aktiv vor, den Monolithen zu dritteln, damit jedes Team unabhängig arbeiten kann. Und jetzt ist die nächste Frage, Moment, das haben wir doch gerade gemacht. Ping-ponge ich das zurück und sag, ja, dann kümmere dich drum, dass es passiert. Und da sage ich, nein, es ist nicht dasselbe, denn jetzt ist deine Arbeit als Manager, als Senior wirklich gefragt. Denn hier geht es darum, um eine teils strategische Antwort und du musst ja Zeit rausschneiden. Du musst, eigentlich ist das eine Produktinnovation, wenn du so möchtest. Zwar eine interne Plattformproduktinnovation und vielleicht keine, die den Kunden jetzt alleine betrifft. Aber du musst ja Zeit vom normalen Feature Development rausschneiden. Du musst ja eine Änderung an der Arbeitsstruktur halt auch vorantreiben. Vielleicht brauchst du Approval von deinem Chef, von deinem Chefchef und so weiter. Und da brauchst du natürlich dann schon mehr, ich sag mal, Hands-on als Manager.
Jetzt hast du dich schön rumgedrückt, um die Antwort auf meine Interviewfrage, wie kann ich Innovation fördern?
Ja, weil da gibt es nur falsche Antworten auf diese Frage. Wenn du das Standardrepertoire haben möchtest, ja, okay, man kann ja vielleicht irgendwie sagen, keine Ahnung, 10% Time-Budgets, ja, jeden Freitag von 12 bis 16 Uhr macht man das, Belohnungssysteme, Hackathons, bla bla bla, man schickt die Leute auf Konferenzen, damit die neue Ideen bekommen, eine offene Kultur, Team zusammen, dann kommen die Ideen von ganz alleine. Aber sowas willst du ja nicht hören.
Naja, ich würde schon sagen, dass das auch alles richtig ist. Also es ist ja nicht so, dass das nicht so wäre, dass wenn man auf eine Konferenz geht, dass man da externe Inspiration vielleicht mitnehmen kann und dass ein Hackathon vielleicht auch ganz gut funktioniert oder ein internes Belohnungssystem, wobei das klingt schon immer so konzernartig alles, wenn man da irgendwie dann so eine Ideenschmiede, so eine Plattform hat online oder so, weiß, je nachdem, wie man das Ganze umsetzt.
Genau. Und da kommt es halt jetzt gerade. Beispiel, du gehst auf eine Konferenz. Jemand hat neue Ideen mitgebracht. Und wenn du diese Ideen nicht Wolle nimmst und wirklich mal versuchst einzubetten, dann war das eine schöne Zeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles gut. Aber die Firma hat im Endeffekt nichts davon. Ich sage nicht, dass man jede Idee von der Konferenz irgendwie in der Praxis umsetzen soll, das sage ich jetzt nicht. Aber wenn du da ein bisschen mehr Struktur hintersetzt und versuchst, die Mitarbeiterin mit dem neu gewissen, mit dem neu gewonnenen Ideen auch zu enablen, diese Innovation im Unternehmen durchzubringen, Da steckt ja so viel Arbeit hinter als für dich als Manager. Und das ist die Innovation. Die Innovation ist nicht, die Mitarbeiter zur Konferenz zu schicken, sondern wie du das in der Kultur im Unternehmen verwandelst. Und genau darauf habe ich gerade geantwortet. Und das ist meine Antwort, wie ich Innovation fördere, Herr Dr. Gassler.
Also ich glaube auch, dass die Rahmenbedingungen wieder mal stimmen müssen. Das sagt sich auch so leicht, aber ich glaube, das ist eigentlich das Schwierige. Und mir hat gerade kürzlich mal ein Kollege erzählt von einer Situation in einer sehr ansehnlichen Firma, die gerade sehr viel im Gespräch ist in Deutschland und eigentlich auch als moderne Firma gilt. Und er hat was vorgeschlagen, dass man in der Datenbank sich vielleicht mal etwas anschauen könnte. Und die Antwort, was er bekommen hat, war, deine Aufgabe ist nicht, die Datenbank zu verbessern. Du bist Entwickler. Und das ist, glaube ich, genau diese Kultur, die man nicht haben will. Weil genau da killst du einfach alles, was es an Innovation gibt eigentlich in deiner Firma.
Memo an den Audio-Engineer, können wir hier irgendwie so ein He-Man, so pow, irgendwie da reinmachen? Das wäre grandios.
Also was ich damit nur zeigen will, ist, dass diese Fehlerkultur, die immer alle belächeln, dass das halt schon ein Problem ist, was es in der Realität gibt. Also das ist nicht so, dass eh jeder diese tolle Fehlerkultur lebt. Ich weiß, es ist schon ziemlich abgedroschen, aber ich glaube, das ist immer noch ein wichtiger Punkt und den muss man halt einfach sicherstellen, dass die Leute sich trauen, etwas vorzuschlagen, sich trauen, zu dir zu gehen, dass du offen bist, eben wie du auch schon davor richtig erwähnt hast, wenn du den Kontext gibst, warum das aktuell nicht möglich ist, dass man da auch richtig reagiert. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ohne dieser Kultur und den Rahmenbedingungen gibt es eigentlich keine Innovation, meiner Meinung nach. Also auch wenn du die ganzen Konferenzen und so weiter und alles andere machst, aber es braucht halt trotzdem diese, wenn ich das in ein Bild fassen darf, die nährstoffreiche Erde, die Grundlage ist, damit einmal überhaupt was wächst.
Nährstoffreiche Erde, Philosophie im Engineering-Kiosk. Aber ja, das Wichtige ist wirklich, diese neuen Learnings strategisch in der Firma unterzubringen, denn ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich Zeit rausnimmt, etwas Neugelerntes aus einer Konferenz irgendwie ins Produkt zu überführen. Im Endeffekt ist das ein finanzielles Investment der Firma. Es wird Arbeitszeit von euch weggenommen, ins Produkt gesteckt. Du hast nämlich immer Opportunitätskosten, es hätte nämlich auch ein neues Feature sein können. Das klingt brutal und das klingt trocken, aber das ist das Involvement bzw. die Arbeit, die ein Engineering Manager hinten dran tut und vielleicht auch verhandelt mit dem Produktmanagement und so weiter und so fort, weil es verschieben sich möglicherweise dadurch Roadmaps und vielleicht sogar zugesagte Features für Kunden, keine Ahnung, ja, je nach Kontext, wo dran ihr arbeitet. Aber das ist halt das wahre, die wahre Arbeit dann später, um wirklich Innovation zu fördern. Und nur weil das Timing jetzt gerade nicht passt, seid nicht beleidigt. Euer Direct Report wird in der Lage sein, sich das auf den Zettel zu schreiben und als Wiedervorlage für in 3 Monate wieder rauszuholen. Und vielleicht kann man es dann machen. Wie sagt man so schön, aufgehoben ist nicht aufgeschoben? Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Ein anderer heißer Tipp von mir, den ich immer ganz gerne gebe, auch bei Innovation, ist Networking. Weil meiner Meinung nach entsteht Innovation oder Ideen entstehen vor allem dann, wenn man in irgendeiner Form externe Inspiration bekommt. Und wir haben ja schon Konferenzen genannt. Aber ich glaube, was viele vergessen, ist, dass man ja auch in dem Unternehmen, in der Firma oder auch außerhalb mit Meetups, was es auch immer ist, Inspiration bekommen kann. Also wenn man mit anderen Leuten spricht und wenn man das Network hat, dann entstehen Ideen. Weil auch wenn ich eine schnelle Idee habe und vielleicht mal dann meine Kollegin ansprechen kann, hey, du arbeitest doch in einem anderen Bereich, du arbeitest im Datenbankbereich. Was denkst du denn über Idee XY, dass wir da einen neuen Index einführen oder eine neue Technologie? Und so kann man Ideen meistens auch viel schneller treiben und dann entsteht da ein Ping-Pong und man diskutiert und hat eine gute Idee am Ende. Und Networking wird ganz oft unterschätzt. Also dieses Ganze, was man sonst auch gerne unter Knowledge-Sharing versteht, aber wirklich gezielt networken, dass Leute in der Firma kommunizieren und dass es auch erlaubt wird. Weil auch da gibt es wieder Firmen, die erlauben keine Kommunikation zwischen unterschiedlichen Teams. Und die haben da eine harte Struktur. Und meiner Meinung nach ist das ein Killer von Innovation.
Ein positives Beispiel hier kann man mal die Firma Cloudflare nennen. Da weiß ich zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter mindestens einmal im Interview mit einem C-Level gesprochen hat, also mit der Geschäftsführung. Und der Grund ist dafür, dass das C-Level damit signalisieren möchte, dass man jeden Mitarbeiter innerhalb der ganzen Firma ansprechen kann, zu egal welchem Thema. Also, und das würde ich sagen, ist ein wahres Commitment, denn Cloudflare hat 3.000, 3.500, 4.000 Mitarbeiter und dass sich ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin Zeit nimmt mit jedem Interviewkandidaten, natürlich zu einem späteren Prozess, wenn das Angebot sehr wahrscheinlich schon angenommen wurde, 20, 30 Minuten hinsetzt und spricht, das ist Kultur. Aber man muss das gar nicht so hochtrabend machen. Es gibt auch zum Beispiel relativ einfache Mittel, wenn ihr zum Beispiel Slack oder Teams habt, da gibt es eine Software, die nennt sich Donut, die kann man installieren und dann ist das ein Bot in einem Channel und dieser Bot allokiert wöchentliche Meetings mit zwei random Personen aus dem Channel. Und dann hat man einfach jede Woche oder alle zwei Wochen so einen Coffee-Chat mit irgendeiner random Person und ein Bot hat die Person ausgewählt und ein Bot hat einfach ein Meeting reingesetzt. Ist auch eine nette Idee, einfach mal mit jemandem aus Finance oder Ähnlichem zu sprechen. Ja? Und da kommen auch ganz viele andere Ideen und da kommen oft an solche Thematiken, ja, wir haben diesen manuellen Prozess und dann muss ich dann immer Jira-Tickets anlegen und du als Software-Engineer denkst dir, hä? Das mache ich dir doch in 5 Minuten mit einem Python-Skript. Schon hat man jemandem geholfen, schon ist das Innovation. Und wer weiß, vielleicht entsteht da ein halbes Jahr später einfach nur ein firmeninternes Productivity-Team und du bist ganz vorne dabei. Ja? Wer weiß das schon.
Und wenn wir gerade bei externer Inspiration sind, was ich auch super interessant finde, ist, dass ganz viele Firmen Side-Projects erlauben und noch besser, es gibt auch Firmen, die Side-Projects unterstützen. Also ich habe schon Firmen erlebt, wo teilweise die interne Legal-Abteilung den Leuten geholfen hat bei externen Side-Projects, die sie privat machen. Einfach um zu zeigen, dass sie das unterstützen, dass sie auch was anderes lernen können. Vielleicht entwickelt sich sogar eine Firma daraus, ist ja okay. Also die waren so offen, dass sie das wirklich aktiv unterstützt haben. Und ich glaube, das bringt dann auch wieder eine gute Stimmung, eine motivierte Stimmung ins Team, wenn solche Sachen erlaubt sind und man hat noch externe Inspiration. Und genau das fördert meiner Meinung nach genauso wieder Innovation. Also finde ich extrem cool, wenn Firmen sowas machen, auch wenn das natürlich schon viel verlangt ist, wenn man sogar dann interne Ressourcen unter Umständen quasi für private Zwecke entfremdet.
Und wenn du jetzt noch den Firmennamen nimmst, dann kann sich die Firma vor Bewerbung nicht mehr retten, denn ich glaube, Legal Advice für dein Zeitprojekt, ich glaube, da lächzt jeder nach. Also mach mal eine Kooperation klar und dann können wir den Namen droppen hier.
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie offiziell das natürlich gelaufen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber es war von C-Level zumindest approved, also das war kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man eine private Firma ist, da kann man sich sowas erlauben und ich finde es im Allgemeinen eigentlich ganz gut.
Wie kann es nicht offizieller sein, wenn der C-Level das approved? Also offizieller geht ja gar nicht mehr.
Ja, aber ob die Firma damit Werbung nach, ob sie sich so darstellen will und Werbung damit nach außen macht, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine gute Sache, weil man da einfach sieht, dass die Firma mit den MitarbeiterInnen gut umgeht und die einfach fördern will in der Weiterentwicklung. Und sogar, wenn es extern ist und die Gefahr besteht, dass die sich dann selbstständig machen mit dem Side-Project. Kann ja passieren. Aber sogar das ist eigentlich gewünscht, weil es eben um die Weiterentwicklung der Personen geht.
Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer nur, der Lead, der Direct Report ist dafür zuständig und so weiter. Nee, das ist eine ganze Team-Thematik. Denn wenn man von dem klassischen Knowledge-Sharing spricht, Pair-Programming, Learning-Sessions, Lunch-Talks, Demo-Days, Micro-Learnings, Watch-Partys und was es da nicht noch alles gibt. Da ist wirklich jeder gefragt und da heißt es nicht nur immer, ich möchte lernen, also immer nur fordern, sondern auch geben. Auch wenn du Mid-Level-Engineer bist, Junior-Engineer, dann ist es unglaublich wertvoll für alle und auch für Senior und Staff, einfach nur nach deinem Onboarding zu sagen, was du gut fandest, was du nicht so gut fandest und was du für den nächsten Junior-Engineer, der ongeboardet wird, verbessern würdest. Wenn du das einfach mal ganz doof, ganz klassisch in einer PowerPoint-Präsentation zusammenfasst, alle mal Leute mal in einen Meetingraum holst und da einfach mal 20 Minuten durchgehst. Solche Informationen sind auch sehr, sehr, sehr gute Learnings für Staff-Engineers und Senior-Engineers. Ja? Also, was ich damit sagen möchte, diese klassischen Knowledge-Sharing-Angebote, über die wir eigentlich fast noch gar nicht hier in dieser Episode gesprochen haben, das haben wir alles in Episode 95 getan, da gehört ihr für Details mal hören. Und das ist eine Teamgeschichte, das bedeutet, ihr seid da auch gefragt. Und natürlich, wenn man von einer Gruppe von Menschen spricht, dann ist das auch in irgendeiner Art und Weise Leveling up, Lifting up, zumindest im Bereich Soft Skills und Kommunikation.
Was da natürlich wichtig zu erwähnen ist, und das haben wir, glaube ich, in der Episode 95 auch erwähnt, wo es dann wirklich um die ganzen Formate an sich auch geht, aber genau da spielt natürlich die Engineering Managerin oder Staff Level auf jeden Fall eine große Rolle, weil die müssen das erlauben und vorantreiben. Und vielleicht die Formate einführen oder ermöglichen oder dies erlauben, dass die Zeit investiert wird. Also es kann nicht nur von unten kommen sozusagen aus dem Team heraus, sondern es muss auch wieder das Setting, dieses Setup gegeben sein, dass das überhaupt möglich ist. Und da ist es dann wichtig, dass die Engineering Manager einfach dementsprechend das supporten und vielleicht, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in gewisser Weise pushen, weil seien wir uns ehrlich, jeder nimmt sich irgendwie vor, sich weiterzubilden, irgendwo hinzugehen zu einem Talk. Aber am Ende passiert es dann doch seltener, als man denkt. Und da kann die Engineering Managerin einfach mehr Druck drauflegen und eben in einem One-on-One vielleicht auch, nennen wir es nicht Ziel, aber vielleicht einfach einen Next Step vereinbaren. Du haltest einen Talk oder du gehst so dorthin oder solche Dinge dann wirklich konkret in den One-on-Ones vereinbaren. Und so kann man ein bisschen Druck aufbauen.
Also was heißt das jetzt? Tipp Nummer 1, Vorbild sein oder wie kann man das zusammenfassen?
Ja, ich weiß nicht, ob Druck ausüben ein Vorbild ist unbedingt, aber das ist ja ein positiver kleiner Druck. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, Vorbild zu sein und vielleicht auch mal selber einen Talk zu halten, das ist ja auch so ein großer Fehler, was viele dann machen. Ich bin jetzt irgendwie Manager, ich halte keine Talks mehr oder so, das müssen die anderen machen. Einfach da vielleicht mal einen Talk halten, zu den Events hingehen, wirklich Leute mitschleppen. Ich kann mich erinnern, Andi, wo wir uns... Da haben wir uns noch nicht lange gekannt und das Erste, was du gesagt hast, hey, heute Abend diesen Meetup, Wolfi, geh mit und hast mir einfach da mitgeschleppt. Also einfach ein Vorbild sein und dementsprechend die Leute mitnehmen, sie enablen, pushen, wie man das auch immer nennen will und das möglichst authentisch auch selber leben.
Möchtest du damit sagen, ich war damals ein Vorbild oder möchtest du mir damals sagen, ich habe mich der Entführung schuldig gemacht?
Ja, das ist... nicht so klar trennbar, würde ich sagen. Das ist fällt dann in eine Kategorie. Das ist so schwammig dann. Ich sage ja, pushen oder enablen, wie du das auch immer nennst. Du sollst nett sein zu den Leuten, aber sie doch irgendwie vielleicht auch nur an die Hand nehmen und ja zum Meetup mitnehmen zum Beispiel. Gar nicht pushen, mitnehmen.
In dieser Episode haben wir jetzt natürlich ziemlich viel darüber gesprochen, was deine Managerin oder dein Manager tun sollte und wie du dich dann vielleicht auch ein bisschen verhalten sollst oder wenn du Senior bist oder Staff Engineer oder Manager, was du tun sollst. Aber ab und zu ist es halt auch so, dass dein Lead, dein Manager in dem Bereich wenig bis gar nicht macht und sich nicht um dein Leveling Up kümmert beziehungsweise bisher nicht gekümmert hat. Und das ist schade, ganz klar, aber hey, so ist die reale Welt. Oft fällt es auch hinten runter, weil der Alltag so stressig ist. Deswegen hier mal einen kleinen Push an alle, die in dieser Situation sind. Ab und zu braucht deine Reporting Line auch mal einen Tritt in den Allerwertesten. Challenge bitte deine Reporting Line und fordere es ein. Denn im Endeffekt macht es dich zu einer besseren Mitarbeiterin, zu einer performanteren Mitarbeiterin. Und wenn dies gegeben ist, ist deine Reporting Line erfolgreicher. Denn People Management und Project Delivery ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Verantwortlichkeit deiner Reporting Line. Und somit ist das ein Win-Win. Also, es sind auch nur Menschen, die haben auch ab und zu mal einen Hänger. Vielleicht geht in deren privaten Leben gerade was ab, weiß ich nicht. Ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, Empathie zeigen beziehungsweise Verständnis. Also, fordert es ein, setzt es auf die 101-Agenda im neuen Jahr.
Wenn es zumindest ein 101 gibt. Also, tritt in den Allerwertesten bitte nicht zu wörtlich nehmen, wie der Andi das meint, aber pushen wieder. Und wir haben da auch eine nette Geschichte, hat uns kürzlich jemand erzählt aus unserer Community, dass ein Mitglied aus seinem Team ihm die Episode, was war es, glaube ich, 9 oder so, zu 101s gesendet hat und der Lead hat dann die 101s eingeführt. Also ihr könnt es gleich mit dieser Episode machen, Leveling Up Episode, einfach an euren Lead oder an die Lead schicken und dann ist das quasi der Tritt in den Allerwertesten.
Und noch final, bevor wir uns hier mit dem Mikrofon verabschieden, noch eine Beobachtung. Wir reden oft über Engineering Manager und Individual Contributor, um diese Beziehung. Meine Frage ist, wer kümmert sich denn um das Lifting Up, Leveling Up der Engineering Manager selbst?
Die Directors natürlich.
Genau, jetzt würde man sagen die Directors, aber was in vielen Firmen gelebt wird, da hört es dann auf. Ja? Also eine essentielle Aufgabe von Engineering Managern ist es, die Individual Contributor abzuliften, und der Director kümmert sich oft nicht um seine Direct Reports, was dann Engineering Manager sind, denn es wird ja gesagt, das sind ja Manager, die müssen ihre Karriere selbst in die Hand nehmen. Also das kann es ja auch nicht sein, deswegen, falls ihr irgendwie höher in der Management-Hierarchie seid, wie sieht das denn mit dem Leveling Up, Lifting Up von euren Leuten aus, die auch Teammitglieder? Denkt mal drüber nach, das war mein Wort zum Dienstag.
So viele Tritte in den Allerwertesten heute, die du austeilst in alle Richtungen und empfiehlst. Sehr gut gemacht, bekommst du den Pokal der Tritte heute.
Na, ich arbeite ja auch primär remote, deswegen Tritte sind dann nur verbal. Aber nun gut, aber fordert es ein, es ist mehr oder weniger euer Recht. Und wenn ich jetzt sage euer Recht, dieses Recht ist eine Win-Win-Win-Situation für die Firma, für euren Direct Report, aber auch für euch. Von daher, ich verstehe nicht, wer da verlieren kann. Und das war's mit unserer Episode 168. Vielen Dank, Wolfgang. Wir hören uns bei der nächsten Episode.
Danke auch. Ciao.
Tschüss.